ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu den JustizreporterInnen. Wenn man von Menschenrechten spricht, dann klingt das ja oft erstmal sehr abstrakt und andererseits aber auch sehr idealistisch. Die Menschenrechte. Aber was bringen mir eigentlich im Alltag meine Menschenrechte? Und mal ganz ehrlich, funktioniert die Welt nicht eigentlich nach ganz anderen Gesetzen als nach den Idealen von Aufklärung und von Menschenrechten? Gerade jetzt, wo ja der Präsident eines Landes, das sich Freedom and Democracy auf die Fahnen geschrieben hat, also der Präsident der USA, eigentlich nur noch nach dem Motto handelt, America first. Knallharte Wirtschaftsinteressen, Deals mit Diktatoren, Drohungen und die sogenannte Disruption. Wo haben in dieser Welt Menschenrechte überhaupt eine Chance, das politische Leben zu prägen? Ein Ort, wo man die Menschenrechte trotz allem hochhält und mit Leben erfüllt, das ist Straßburg. Dort sitzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die gesetzliche Grundlage, also völkerrechtlich gesprochen die Konvention, nach der hier geurteilt wird, das ist die Europäische Menschenrechtskonvention. 1950 wurde sie beschlossen, vor 75 Jahren. Welche Bedeutung hat sie heute, wollen wir fragen und darüber wollen wir heute sprechen. Und mir im Studio ist meine Kollegin Gigi Deppe. Hallo Gigi.
Ja, hallo Max. Unser Gast, wir haben nämlich auch einen Gast, unser Gast heute im Podcast ist jemand, der als Anwalt Menschen vertritt, die sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die EMRK, berufen. Stefan von Raumer ist Menschenrechtsanwalt und seit diesem Jahr Präsident des Deutschen Anwaltvereins. Hallo Herr von Raumer.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Ich frage, was ganz grundsätzlich ist. In Deutschland gibt es ja die Grundrechte und dann gibt es auch noch die EU-Grundrechtecharta. Also wozu brauche ich als deutsche Bürgerin die EMRK überhaupt?
Also erstmal ist die Frage natürlich deswegen clever, weil ich glaube, es gibt sehr viele Vertragsstaaten des Europarats, in denen die Bürger die Europäische Menschenrechtskonvention noch mehr brauchen als in Deutschland, weil sie eben nicht ein Grundgesetz haben, eine Verfassung haben, die so gut ist wie unsere, dass sie fast genau so aussieht wie die Europäische Menschenrechtskonvention und weil sie vielleicht möglicherweise auch nicht so neutrale und unabhängige Gerichte haben wie unser Bundesverfassungsgericht und andere Gerichte haben. Und dann hilft es einfach unglaublich, wenn man sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention schon bei den nationalen Gerichten berufen kann. Das kann man nämlich, auch in Deutschland übrigens. Und es hilft aber auch sehr, wenn man dann am Schluss zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann, wenn die nationalen Gerichte eben die Menschenrechtsverletzungen nicht feststellen. Aber auch in Deutschland hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in ein paar Bereichen immer kleine Nuancen, die so ein bisschen abweichen von der des Bundesverfassungsgerichts. Und manchmal gelingt es dann auch in Deutschland, eine Entscheidung herbeizuführen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die der des Bundesverfassungsgerichts widerspricht und die weitergehenden Menschenrechtsschutz gewährt, als es auch das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz getan hat.
Also es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt vor einem deutschen Gericht auftreten und dann sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen, dass Sie dann vielleicht ein bisschen belächelt werden, dass Sie so grundsätzlich werden.
Naja, also natürlich das Risiko des Belächelns ist je höher, je niederer die Instanz, weil die niederen Instanzen damit natürlich häufig weniger zu tun haben. Je weiter man nach oben aber kommt, desto vertrauter ist das Gericht auch mit der EMRK. Die Bundesgerichte sind damit inzwischen sehr vertraut. Das Bundesverfassungsgericht hat eigene Grundsatzentscheidungen gefällt, in denen sie sagen, das Bundesverfassungsgericht müssen das Grundgesetz völkerrechtskonform im Lichte der Rechtsprechung des EGMR zur Europäischen Menschenrechtskonvention auslegen. Das heißt, spätestens beim Bundesverfassungsgericht werden sie nicht mehr belächelt. Aber warum immer negativ als Anwalt über Richter sprechen? Vielleicht will ein Richter ihnen ja irgendwie Recht geben und es fehlt ihm so ein bisschen die Stütze in dem, was er an eigener Rechtsprechung in Deutschland hat. Und wenn sie ihm dann als Anwalt ein schönes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte präsentieren können und sagen können, du deutscher Richter bist an die EMRK in der Auslegung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebunden, dann hat er vielleicht auch eine Hilfe für sich, sein Urteil so zu formulieren, wie sich dann gehört.
Und das ist Ihnen auch schon passiert?
Das passiert immer mal wieder, wobei ich zugeben muss, dass es passiert vor allem beim Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat, muss man auch sagen, ja auch mal etwas längerer Zeit durchaus auch mal sich geärgert über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn wir an den Rechtsstreit Caroline von Hannover zur Reichweite der Pressefreiheit gegenüber dem Persönlichkeitsrecht prominenter mal reden, dann hat durchaus das Bundesverfassungsgericht sich damals geärgert, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein und dieselbe Frage da völlig anders entschieden hat. Das kommt vor, aber ansonsten weiß ich, dass ich gut aufgehoben bin, wenn ich gerade beim Bundesverfassungsgericht, und da bin ich ja viel, in meine Schriftsätze die Rechtsprechung des EGMR hineinbringe. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch dazu immer regelmäßig was.
Ich finde es aber schon interessant, dass es da durchaus unterschiedliche Auslegungen gibt, weil Sie haben uns erklärt, eigentlich von der Sache her geht es ja um was Ähnliches. Also wir haben Grundrechte im Grundgesetz, auf die kann ich mich als Bürger berufen, aber ich kann eben auch nach Straßburg gehen, weil da gibt es eigentlich auch so einen Katalog, der doch sehr ähnlich ist. Sie haben jetzt angesprochen, da gibt es doch manchmal Unterschiede. Gerade dieser Fall Caroline von Hannover, da ging es um Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Können Sie vielleicht mal in dem Beispiel erklären, was da manchmal Straßburg doch so ein bisschen anders dreht bei der Frage von grundsätzlichen Freiheiten?
Also es gibt ganz verschiedene, ich würde sagen, schematische Fallgruppen, die man aufmachen könnte, um zu sagen, woher kommen die Unterschiede. Caroline von Hannover ist eine interessante schematische Fallgruppe, weil da würde ich sagen, die Vorgaben des Grundgesetzes und der EMRK sind quasi völlig identisch. Diese Abwägung zwischen dem Recht auf freie Presseberichterstattung und dem Persönlichkeitsrecht dessen, über das berichtet wird, auch am eigenen Bild, findet in beiden Rechtsordnungen statt. Es gibt In beiden Rechtsordnungen gibt es das Recht auf freie Presseberichterstattung und auf freie Meinungsäußerung. In beiden gibt es das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und hier, und das war vielleicht auch der Grund für die Aufregung des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls des damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts über diese Entscheidung, hat der EGMR einfach nur die Abwägung zwischen diesen beiden Rechtsgütern anders getroffen als das Bundesverfassungsgericht. Da möchte man als Anwalt fast den geliebten Spruch zitieren, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Es ist halt eben so, da sitzen eben nun mal andere Richter beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Im Übrigen sitzen die natürlich auch Richter aus anderen Rechtskulturen. Ja, wir haben 46 Vertragsstaaten des Europarats, da sitzt der aserbaidschanische Richter neben dem Schweizer und dem Franzosen und dem Deutschen. Und der hat vielleicht auf bestimmte Dinge auch aus seiner eigenen Rechtstradition einen anderen Blick. Und dann wägt er eben anders ab. Das sehen wir in Deutschland, weil andere Beispiele suchen, zum Beispiel gerne mal im Familienrecht, wo die Osteuropäer eine ganz andere familienrechtliche Tradition haben. Das haben wir gesehen im Fall Zauniger gegen Deutschland zum Beispiel. Da hatten wir lange Zeit im BGB die Situation, dass ein nicht ehelicher Vater nur dann das Sorgerecht seines Kindes bekam, wenn die Mutter es ihm mit einer schriftlichen Erklärung zugesprochen hatte, während der eheliche Vater immer ein Sorgerecht hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat das noch als verfassungskonform erachtet, hat auch hingewiesen auf Unterschiede im Verfassungsschutz. Die Ehe ist halt verfassungsrechtlich geschützt in Artikel 6 Grundgesetz, die nicht eheliche Lebensgemeinschaft nicht. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann einmal gesagt, mit seinem Prinzip der autonomen Auslegung, wir legen mal die nationalen Rechtsbegriffe autonom aus, wir gucken uns mal an, was die Staaten autonom regeln und wie wir das sehen, gesagt, ja, das mit der Ehe im verfassungsrechtlichen Schutz ist interessant, aber hier geht es doch um das Kindeswohl. Und es gibt in einer modernen europäischen Gesellschaft, so der EGMR, eben keinen Satz mehr, der sagt, ein nicht ehelicher Vater sei nicht genauso wichtig für das Kindeswohl wie ein ehelicher Vater. Und deswegen hat er eine Diskriminierung im Sorgerecht festgestellt, die das Bundesverfassungsgericht so nicht festgestellt hatte. Andere Rechtskulturen, wenn auch ähnliche rechtliche Ansätze, haben dafür gesorgt.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein bisschen grundsätzlicher werden. Herr von Raumer, vielleicht auch ein bisschen historischer. 1950 ist schon eine Weile her, da kann man sich vorstellen, diese Europäische Menschenrechtskonvention, die hat wahrscheinlich historisch ziemlich genau reagiert, einfach auf das, was vorher war. Also auf die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. Das war noch sehr deutlich im Gedächtnis der damaligen ZeitgenossInnen. Dann kam die Europäische Menschenrechtskonvention, aber erst 9 Jahre später, 1959, eben auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ja sozusagen dieses Recht anwendet. Warum kam es dann zu diesem Gericht? Was war das für ein günstiger Augenblick historisch, dass dann da wirklich ein Gericht draus wurde, aus dieser Konstruktion der Europäischen Menschenrechtskonvention, ins wirklich Recht sprechen kann über Einzelfälle, über sehr viele Millionen Menschen in Europa?
Na, die Grundidee der EMRK war ja letztlich geboren im Mai 1948, im Eindruck der fürchterlichen Gräuel des Zweiten Weltkriegs, mit einem sehr weitgehenden Konsens, dass man gesagt hat, solche schweren Menschenrechtsverletzungen wie die dürfen nicht nochmal vorkommen. Da haben sich 700 hochrangige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, da waren Politiker dabei, da waren Juristen dabei, da waren sogar Künstler dabei, auf dem Haager Kongress getroffen und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie Menschenrechte ausrufen in irgendeiner abstrakten Erklärung. Es gab ja die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sondern wir wollen jetzt, und zwar gerade in Europa, ein europäisches Schutzsystem schaffen, das echte Verbindlichkeit erlangt und das wirklich auch gerichtlich kontrollierbar ist. Und das führte letztlich dazu, dass dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch geschaffen wurde, um eine echte Kontrollinstanz zu kriegen. Und das Ganze kriegte dann nochmal einen weiteren Schub etwas später. Ich habe nämlich noch meine erste Menschenrechtsbeschwerde 1997 1997 geschrieben, da musste man ja auch an die Europäische Kommission für Menschenrechte richten. Man konnte nicht individuell den EGMR anrufen, sondern erst kann man das seit 1. November 1998. Da trat nämlich das 11. Protokoll zur EMRK in Kraft. Und die hat es dann festgelegt, dass jeder Bürger, der durch einen Vertragsstaat des Europarats in seinen Menschenrechten verletzt ist, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen kann. Und jetzt gibt es ein verbindliches Urteil. Also der Staat ist erstmal nach Artikel 1 EMRK verpflichtet, die Europäische Menschenrechtskonvention zu wahren. Und also nach Artikel 46 EMRK ist er verpflichtet, die individuellen Urteile des EGMR im Einzelfall zu befolgen. Also eine echte Befolgungspflicht. Und das ist eben, glaube ich, auch die große Leistung der EMRK im Verbund mit dem EGMR. Es ist, glaube ich, das stärkste Menschenrechtsschutzsystem der Welt, das eben verbindliche Urteile schaffen kann.
Wenn Sie jetzt diese verbindlichen Urteile angesprochen haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch diese vielen verschiedenen Rechtskulturen. Mitglied der EMRK sind ja nicht nur die klassischen europäischen Länder der EU, sondern 46 Staaten insgesamt. Da gehören dann auch so Staaten dazu wie die Türkei oder Aserbaidschan. Ich frage mich, was hat da in diesen vielfältigen Rechtskulturen die EMRK inzwischen erreicht? Also es geht ja auch um Staaten, die man durchaus nicht eben als lupenreine Demokratien oder Rechtsstaaten bezeichnen kann.
Also ich würde mal sagen, das Erste, was sie erreicht, ist, dass sich diese Staaten immer wieder bewusst werden müssen, dass sie an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden sind. Und zwar auch dann, wenn sich die Richter immer mal wieder in diesen beiden genannten Staaten nicht an die Europäische Menschenrechtskonvention halten. Denn dann hat der Bürger dieses Staates den Recht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Und der trifft dann ein Urteil, in dem eine Verletzung der EMRK festgestellt wird. Jetzt sprechen Sie natürlich zwei Staaten ein, die, wie Sie sagten, glaube ich, nicht lupenrein, auch natürlich manchmal nicht lupenrein sind in der Frage der Befolgung. Also ich würde mal sagen, selbst Staaten, von denen man immer gesagt hat, die befolgen ja die Urteile des EGMR gar nicht. Dazu gehörte zum Beispiel Russland, das ja der 47. Vertragsstaat des Europarats war und nach dem Krieg ausgeschlossen wurde aus dem Europa. Selbst Russland hat einige Urteile des EGMR befolgt, immer mal wieder Schadensersatzleistungen gemacht, einige natürlich auch wieder nicht. Bei der Türkei verhält es sich ähnlich. Und in Aserbaidschan ist es auch so. In Aserbaidschan werden auch immer wieder Urteile des EGMR befolgt und andere werden nicht befolgt. Das ist natürlich ein bisschen die Schwäche des Systems. Das muss man einräumen, darf man nicht übergehen. Es gibt eben nicht den europäischen Gerichtsvollzieher, den der EGMR losschicken kann in den Staat und sagen kann, jetzt musst du für die Durchsetzung der Urteile sorgen. Auch ist der EGMR anders als das Verfassungsgericht kein Kassationsgericht. Das Bundesverfassungsgericht kann eben Entscheidungen deutscher Gerichte kassieren. Das kann der EGMR nicht. Er kann nur feststellen, dass sie gegen die Konvention verstoßen. Und dann muss der Staat dieses Urteil befolgen. Das wird dann überwacht durch das Ministerkomitee, was letztlich versuchen kann, mit politischem Druck auf diese Staaten einzuwirken. Aber wenn der Schutz nicht da wäre, wenn die Bürger sich nicht darauf berufen können und noch nicht mal ein Gericht da wäre, was oberhalb des, sagen wir mal, aserbaidschanischen höchsten Gerichtes steht oder oberhalb des türkischen Verfassungsgerichtes steht, dann hätte man diesen Vergleichsmaßstab nicht. Und so kann man die Staaten auch immer wieder übers Ministerkomitee in Druck setzen und sagen, du bist mit im Europarat, du willst ja auch Einfluss nehmen, du willst auch als Wirtschaftspartner im Europarat ernst genommen werden, also musst du dich an diesen Urteilen halten. Manchmal klappt's nicht, aber wenn es das System nicht gäbe, wäre es definitiv schlechter als heute.
Herr von Raumer, ich habe mal gehört, dass in Aserbaidschan am obersten Gericht, dass dort an einem Nachmittag in der Woche, ich sage mal Dienstagnachmittag, 2 Stunden lang EGMR-Urteile vorgelesen werden für die Richterschaft. Das zeigt doch aber eigentlich auch, dass es einen gewissen Wunsch gibt, sich mit diesem vielleicht westlichen System zu identifizieren, da mitzumachen. Also ich denke, das ist auch wichtig, oder?
Ja, also lustig, dass ich Sie anspreche, weil ich komme gerade aus der Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, der IAZ-Stiftung, und ich habe für die IAZ-Stiftung vor vielen Jahren genau eine solche Fortbildung gemacht. Also die wollten mich dort auch haben, das hat die aserbaidschanische Kammer eingefädelt, aber es gab eine Fortbildung, die ich für Richter des obersten Gerichts dort gemacht habe, die da schon wissen wollten, was sagt denn hier der Menschenrechtsanwalt zu der Rechtsprechung des EGMR, die wir zu befolgen haben. Die sind sehr stolze Richter, die haben teilweise auch so den Eindruck erweckt, naja, ob wir wirklich so gebunden sein wollen an all das, was uns hier dieser Anwalt erzählt, wissen wir nicht so genau, so mein Eindruck damals. Aber es gibt dieses Interesse immer und da muss man letztlich auch mal sagen, ich will das auch nochmal einführen, Menschenrechtswahrung, Rechtsstaatswahrung ist ein Wirtschaftsfaktor. Ist ganz einfach, wenn Sie Investoren haben wollen, die in Ihr Land investieren, die wollen Rechtssicherheit haben, die wollen wissen, dass wenn Sie mal, sagen wir mal, bei allen aserbaidschanischen Gerichten durch die letzte Instanz durch verlieren sollten, vielleicht da ein aserbaidschanisches Verfassungsgericht sitzt, was die Rechtsprechung des EGMR kennt, weil es ihr beigebracht wurde, vielleicht mit einer Chance, wenn das dann nicht klappt, beim EGMR eine Chance haben, dort Beschwerde einzureichen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass die EMRK auch ein Wirtschaftsfaktor ist und deren Befolgung. Und deswegen, ich habe in der Türkei Vorträge gehalten vor über 1000 türkischen Rechtsanwälten, in denen ich denen beigebracht habe, wie man die EMRK in der Türkei durchsetzen konnte. Und dazu gehörte auch die Ausbildung dazu, wie man natürlich Beschwerden gegen den Staat einreicht. Das wurde ganz offiziell angemeldet und war ein Fortbildungsprogramm, was akzeptiert wurde. Also, wie gesagt, deswegen, ich glaube, das ist eine interessante Ordnung, die eben auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Und deswegen werden die Staaten sich nicht so leicht tun, das komplett zu ignorieren.
Was ich so interessant finde an der Perspektive, die Sie gerade eingenommen haben auf Aserbaidschan, ist ja, dass wir sozusagen einen Maßstab haben mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der gilt sowohl für diese Staaten, die von der Rechtskultur vielleicht ein bisschen weiter weg sind, als ich sag mal das alte Europa. Aber es gilt eben auch im klassischen alten Europa bei so einem Rechtsstaat wie zum Beispiel Großbritannien. Da spielt ja die EMRK auch eine Rolle, muss man vielleicht mal sagen. Natürlich ist Großbritannien nicht ausgetreten aus dem Europarat, eine EMRK, obwohl eben Großbritannien nicht mehr EU-Mitglied ist. Da gab es 2022, also in näherer Gegenwart, auch einen ziemlich spektakulären Fall. Da hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in einer Eilentscheidung diese sogenannten Ruanda-Flüge gestoppt. Das war ein Programm der konservativen Regierung. Die wollten Geflüchtete nach Ruanda abschieben. Dort sollte alles durchgeführt werden, inklusive Asylverfahren, auch Rechtsschutz etc. Und das wurde gestoppt. Ist das so ein Beispiel, wie sozusagen man einfach mit Hilfe der EMRK an das ganz grundsätzlich erinnern kann, was uns in Europa vielleicht zusammenhalten sollte?
Das kann man auf jeden Fall und es ist auch ein gutes Beispiel. Großbritannien ist sowieso ein besonders interessantes Beispiel, weil Großbritannien hat keine geschriebene Verfassung. Das heißt, manchmal denken, ja, die Briten sind nicht mehr in der EU, vielleicht sind sie ja unserem Rechtssystem gegenüber gar nicht so affin, vielleicht nehmen sie die Werte nicht an. Man darf aber nicht vergessen, weil Großbritannien keine geschriebene Verfassung hat, ist die EMRK so eine Art Ersatzverfassung in Großbritannien. Wenn Sie tolle Menschenrechtsanwälte finden wollen, die wirklich gut wissen, was in der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR drinsteht, gehen Sie nach Großbritannien. Weil die von den ersten Instanzen weg, so wo wir als deutsche Anwälte, vielleicht fangen wir erst bei der zweiten oder dritten Instanz an, verfassungsrechtlich zu argumentieren, dann muss der gleich in der Konvention mit der Rechtsprechung des EGMR argumentieren. Das heißt, das ist ein Instrument, was dort in der Praxis sehr viel genutzt wird. Und deswegen sind das natürlich Beispiele, gerade jetzt in dem Bereich Migrationsrecht, ist immer ein heißes politisches Thema. Und wenn da die politischen Wogen hochschlagen und dann bestimmte Vorgaben, die EMRK in diesem Bereich eben nun mal hat, das ärgert ja auch einige Staaten, wenn die dann vom EGMR hochgehalten werden, dann ist das einfach wichtig. Hier gibt es noch Rechtsblöcke. Ich will aber zu dem Thema Rechtsblöcke und zu dem, was Sie sagten, das ist ja nicht alles, die Staaten haben unterschiedliche Systeme, auch sagen, dass der EGMR sich im Rahmen dessen, was die EMRK zulässt, auch bemüht, nationale Besonderheiten mit zu berücksichtigen. Das entsteht schon aus dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Der EGMR sagt, wir sind ein subsidiäres Gericht, wir wollen eigentlich nur dann drankommen, wenn der Beschwerdeführer es nicht geschafft hat, in seinem Staat am Maßstab des nationalen Rechts zum Erfolg zu kommen. Zum nationalen Recht gehört natürlich die EMRK, weil die in allen Nationalstaaten, wie auch in Deutschland, dort gilt sie im Rang eines Bundesgesetzes, weil die unmittelbar gelten. Aber erstmal soll der Staat dran. Das 15. Zusatzprotokoll, was erst vor kurzem ratifiziert wurde und 2022 in Kraft getreten ist, hat dieses Subsidiaritätsprinzip und die Verpflichtung der staatlichen Gerichte vor allem auf die Einhaltung der EMRK zu wachen, in die Präambel der EMRK hochgehoben und damit in der Bedeutung hochgehoben. Der Gerichtshof trifft aber auch immer wieder Entscheidungen, wo er sagt, okay, hier gibt es nationalrechtliche Besonderheiten, die müssen wir berücksichtigen, die respektieren wir durchaus, wie in dem genannten Fall Zauniger, hat der EGMR nicht gesagt, der Schutz der Ehe durch die deutsche Verfassung, Artikel 6 Grundgesetz, entspricht nicht unseren Vorstellungen oder sowas, sondern gesagt, nein, das könnt ihr so machen, nur dann eben genau überlegt, welche Auswirkungen hat das auf den Einzelfall. Also es gibt auch einen Respekt des EGMR im Rahmen dessen, was die EMRK zulässt, nicht eine totale Gleichmacherei zu machen. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man eine Beschwerde beim EGMR schreibt, auch diese Besonderheiten des nationalen Rechts wiederzugeben. Und das ist halt ein schwieriger Kompromiss, den der EGMR hat. Was kann ich dem Staat noch durchgehen lassen? Was kann ich an individueller Staatsprägung, an nationalem Recht akzeptieren? Was ist in Ordnung und was muss ich im Rahmen der EMRK möglicherweise ändern?
In meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass die Staaten, die da verurteilt werden, doch in der Regel eher empört sind, dass ihnen zu wenig Spielraum bleibt. Ich denke jetzt mal gerade an die Schweiz, denn ich habe 2024 über das Verfahren der Klimaseniorinnen aus der Schweiz berichtet. Das war wirklich sehr lustig, hat Spaß gemacht, diese sehr engagierten Klimaseniorinnen da vor Gericht zu erleben. Die haben nun auch noch Erfolg gehabt und der EGMR hat geurteilt, dass es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt. Aber in der Schweiz ist ja das Urteil hoch umstritten. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb, es kann nicht sein, dass Klimaaktivisten zusammen mit der Justiz die demokratische Debatte ausschalten wollen. In der Schweiz machen Parlament und Volk die Klimapolitik und nicht eine Gruppe von Richtern. Elitäre Richter, dekadent wurden sie sogar genannt von den Schweizer Rechtspopulisten. Ja, und die demokratische Mehrheit in einem Staat wollte wohl was ganz anderes. Also was sagen Sie zu solcher Kritik? Welches Verständnis von Menschenrechten wird hier angegriffen?
Also solche Kritik jedenfalls und insbesondere so, wie Sie sie jetzt auch zitiert haben, dieser Pointiertheit, die, glaube ich, auch den guten Geschmack der Wortwahl teilweise hat vermissen lassen, ist auf jeden Fall gefährlich. Denn es ist natürlich so, es ist ein solidarisches System, der Europarat. Und die Unterwerfung unter die MRK ist eben seit diesem 11. Zusatzprotokoll, muss der Staat nicht mehr individuell erklären, dass er die Gerichtsbarkeit des EGMR anerkennt, sondern als Vertragsstaat der EMRK hat er automatisch anerkannt die Gerichtsbarkeit des EGMR. So wie wir in Deutschland alle Gerichte und die Bundesländer und staatlichen Institutionen, das Bundesverfassungsgericht als Gericht anerkennen, so ist das letztlich im Europarat jetzt eben auch grundsätzlich geschehen. Und wenn in dieser Art und Weise Kritik geübt wird, dann stellt das natürlich in Frage. Wir hatten das gerade jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit, da ging es wieder mal ums Migrationsrecht, da haben 9 Staaten sich zusammengetan und haben gemeint, dass der EGMR seine Interpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention im Bereich Abschiebefälle zu weit gegangen wäre und sie wären für eine andere Auslegung der EMRK. Ich sage immer, das ist so, wie wenn jetzt, sagen wir mal, es würde irgendein Bundesland beim Bundesverfassungsgericht mit irgendeiner Regelung sich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einfangen und es würde eben dem Bundesland nicht gefallen oder den dortigen Regierungen nicht gefallen und die würden dann sagen, ja, wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gelesen, das soll verfassungswidrig sein, wir legen aber das Grundgesetz anders aus als das Bundesverfassungsgericht. So, das können wir uns hier auch nicht vorstellen und das sollte eben im europäischen Raum auch nicht passieren. Es soll einen offenen Diskurs geben, das ist überhaupt keine Frage, das ist wichtig. Aber ich glaube, die Solidarität der Staaten des Europarates ist wichtig. Und jetzt sagten Sie, naja, also hier macht das Parlament die Politik. Das ist natürlich bei uns auch so und ist in allen Staaten so. Natürlich ist Demokratie wichtig. Aber eben diese Parlamente haben sich auch dazu entschlossen, die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Bindungen zu ratifizieren. Und deswegen müssen sie, wenn sie Gesetze machen, auch in die EMRK reinschauen. Das ist natürlich die Frage, tun sie das immer in vollem Umfang? Der EGMR stellt ja nur fest, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber das Problem fängt ja viel früher an. Der EGMR muss nur dann feststellen, dass die Konvention verletzt ist, wenn sie bei Staatshandeln verletzt wurde. Und sie kann eben auch bei Gesetzgebung verletzt werden. Und nun ist das natürlich ein hochpolitisches Thema. Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Dieses Thema hat mich selbst sehr beschäftigt, weil wir hatten im CCBE, im Europäischen Dachverband, alle Anwaltsorganisationen keinen Umweltausschuss und kein Klimaausschuss. Und ich war Vorsitzender des Human Rights Committee und habe gesagt, wir müssen mit Blick auf die Rechtsprechung des EGMR eigentlich eine Untergruppe Klimaschutz einrichten, weil es eine Menschenrechtsangelegenheit. Inzwischen ist daraus ein eigenes Committee geworden, the Committee on the Environment and Climate Change, weil wir wissen, auch als Anwaltsorganisation, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Ich meine, wenn man es mal ins Extreme denkt und mal so ein paar Jahrzehnte weiterdenkt und irgendwann die klimatischen Bedingungen so sind, dass es an die Existenz von Menschen geht, dann liegt es so fern nicht zu sagen, es ist ein Menschenrecht, dass Staaten dafür Sorge tragen, dass es dazu nicht kommt. Aber im Einzelfall ist das natürlich hochbrisant. Ich bin aber wirklich gesagt sehr offen für jede juristische Diskussion, solange sie eine juristische Diskussion bleibt. Aber so Häme und arrogante Richter, die nicht darüber nachdenken, was sie da machen, über dieses Urteil ist sehr lange nachgedacht worden. Wenn man es liest, dann weiß man das. Da ist sehr viel Gedankenschmalz reingeflossen. Wir hatten in Deutschland übrigens ja auch eine parallele Situation mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz, über die man auch lange diskutieren kann. Gleichwohl ist sie nun mal da und setzt Rahmenbedingungen. Und das ist wichtig, dass Gesetzgeber wissen, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Und dann, das will ich auch nochmal sagen, lässt der EGMR ja mit seinen Urteilen dem Staat eine weite Margin of Appreciation der Umsetzung. Also er kann sehr viel unterschiedliche Regelungen treffen bei der Umsetzung der Urteile des EGMR und ist da nicht holzschnittartig dran gebunden. Auch in Deutschland, Zauniger, Sorgerechtsfall, ist es jetzt keineswegs so, dass die neue Regelung, die wir nach diesem Urteil haben, einfach nur gesagt hat, sowohl eheliche als auch nicht-eheliche Väter haben ein Sorgerecht. Sondern es ist eine differenziert ausgestaltete Regelung, die aber dem Urteil des EGMR Rechnung trägt. Und diese Spielräume haben die Staaten durchaus.
Ich würde da gerne noch mal einhaken, Herr von Raumer, und mache mich mal so ein bisschen zum Anwalt vielleicht dieser neuen Staaten, die da diesen offenen Brief geschrieben haben. Die haben ja gesagt, dass sie in ganz kritischen Fragen, zum Beispiel Fragen Migration, Abschiebeschutz, sind sehr diskursiv, schwierig, umstrittene Fragen, gerade in ganz Europa, dass sie da mehr Spielraum brauchen und dass da Menschenrechte vielleicht sich etwas anmaßen, was eigentlich sozusagen dem Prinzip der Volkssouveränität, also dem demokratischen Aushandeln anheimgestellt sein sollte. Sie haben gerade gesagt, das nimmt die EMRK und vor allem die Rechtsprechung dann des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs auf, indem man da einen Spielraum lässt den nationalen Staaten. Wie sieht das genau juristisch aus? Also wie muss ich mir das vorstellen, dass man wirklich sagen kann, diese Kritik hier der neuen Staaten ist vielleicht ein bisschen zu weitgehend, weil ihr habt doch eigentlich den Spielraum.
Ich will vielleicht noch so ein kleines Stückchen auch vorher ansetzen, noch vor Ihrer Frage sozusagen, und überlegen, wo kommen jetzt eigentlich diese Urteile im Abschieberecht her? Und das ist ja, wenn man noch weiter liest, außer diese Erklärung selbst, aber auch diese Erklärung selbst, kommt die Kritik ja auch daher, dass man sagt, Moment mal. Also wir haben alle vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, also die osteuropäischen Staaten halt häufig so nach der Wende in Deutschland, ne, also Anfang der 90er, haben die EMRK ratifiziert, anders als wir, die wir ja schon irgendwie letztlich gebunden sind, seit im Endeffekt 1953. Also für die ist das ja noch nicht ganz so alt, das Instrument, aber auch schon relativ alt. Und die sagen gerne mal, naja, wir haben das aber da ratifiziert und zu diesem Zeitpunkt galten die und die Rechtsvorgaben und die soziokulturellen und politischen Vorgaben. Damit waren wir dann einverstanden. Aber was ihr jetzt daraus gemacht habt, ist weitergehen. Das ist ja auch zum Beispiel die Kritik gegen das Schweizer Klimaseniorinnenurteil, so nach dem Motto, ja, der Gesetzgeber, der EMRK, der hat doch nicht an Klimaschutz gedacht. Wie kann der EGMR den jetzt da plötzlich hineininterpretieren? Da stand der doch nie drin. Damit waren wir nie einverstanden. Das hat etwas damit zu tun, dass der EGMR ein ganz wichtiges Instrument nutzt und sagt, die EMRK ist ein Living Instrument. Sie passt sich also an. Und was wäre das auch für ein Gerichtshof, der heute mit den Rechtsvorstellungen, jetzt sagen wir mal in Deutschland, aus den 50er Jahren, nehmen wir mal an, die Frage des Sorgerechts eines nicht-ehelichen Vaters ausgeurteilt hätte. Das will doch keiner, das geht auch nicht. Das heißt, die EMRK ist ein Living Instrument, der EGMR hat sie immer weiterentwickelt. Sie ist jetzt für den Klimaschutz nicht völlig neu entwickelt worden, denn dass der EGMR umweltrechtliche Urteile fällt, ist schon sehr, sehr lange der Fall. Und aus diesen umweltrechtlichen Urteilen stammt letztlich auch das Gedankengut in Schweizer Klimasenioren gegen Schweiz. Also dass die EMRK Bürger vor Umwelteinflüssen auch schützen kann, die so massiv sind, dass sie Gesundheit beeinträchtigen und dann staatliche Schutzpflichten erzeugen kann, ist jetzt nichts Neues. Aber das ist eben Living Instrument und das muss man den Leuten erstmal erklären. Und ich bin froh, dass ich in diesem Podcast bin und es erklären darf und sie mir diese Bühne dafür geben. Man muss es eben erklären, die EMRK würde nicht funktionieren. Es gäbe nicht dieses tolle Menschenrechtsschutzsystem, wenn es nicht ein Living Instrument gäbe, was sich an die Verhältnisse anpasst. Jetzt haben Sie noch gefragt, ja, wie muss man sich das denn vorstellen? Das Erste ist eben, der EGMR ist anders als das Bundesverfassungsgericht keine Kassationsinstanz. Also eine migrationsrechtliche Entscheidung, die zum EGMR geht und der EGMR sagt, diese Entscheidung verletzt Grundrechte aus der EMRK, ist deswegen nicht weg. Sie ist nicht weg. Anders kann das Bundesverfassungsgericht machen. Das Bundesverfassungsgericht kann eine Norm für nichtig erklären, kann eine Gerichtsentscheidung aufheben, dann ist die weg. Und das kann der EGMR gar nicht. Er macht nur Feststellungsurteile und kann den Staat noch zu Schadensersatz verurteilen, weil er die Konvention verletzt hat. Und diese Feststellungsurteile müssen durch die nationalen Staaten umgesetzt werden. Bei Gerichtsverfahren geht das so, indem die nationalen Rechtsordnungen alle vorsehen, dass die nationalen Gerichtsverfahren wieder aufgegriffen werden. Dann sitzen wieder da die nationalen Richter. Diesmal gebunden an die Entscheidung des EGMR. Das heißt, sie haben eine neue Leitschnur, die sie vorher nicht beachtet haben. Aber eben mit dieser Margin of Appreciation, dass sie eben versuchen können, das ins nationale Recht einzupacken und einzupassen. Mein Beispielfall vorher war Zauniger. Das andere Beispielfall ist der viel diskutierte Sicherungsverwahrungsfall in Deutschland, wo das Bundesverfassungsgericht die Streichung der 10-jährigen Frist der Sicherungsverwahrung für verfassungskonform erachtet hat, der EGMR sie aber für konventionswidrig erachtet hat. Da hatte der deutsche Gesetzgeber einen ganz weiten Spielraum, sich zu überlegen, in welchem Punkt dieses Urteils er denn jetzt ansetzt, um die Verhältnisse von Strafuntergebrachten, also Strafgefangenen, die wirklich in eine Strafe absaßen und Sicherungsformaten zum Beispiel unterschiedlich zu gestalten. Zum Beispiel durch unterschiedliche Gestaltung von Gefängnissen. Und damit das Problem gelöst hat. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie sowohl der nationale Gesetzgeber als auch die nationalen Behörden und Gerichte sich einerseits an den Leitfaden des EGM erhalten können, andererseits aber eben noch ihren Spielraum nutzen. Und wenn es dann Streit gibt, ist denn das Urteil des EGMR befolgt, dann kann das Ministerkomitee zum Beispiel den EGMR nochmal anrufen und sagen, hast du jetzt den Eindruck, dass dein Urteil von damals im Rahmen dieser Margin of Appreciation vom Staat wirklich hinreichend umgesetzt wurde oder nicht?
Jetzt würde ich doch nochmal, Herr von Raumer, ganz kurz bei diesem offenen Brief der neuen Staaten bleiben. Einfach deshalb, weil Sie ja gesagt haben, Sie brauchen mehr Spielraum, mehr nationalen Spielraum. Der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der, ich sag mal flapsig, regiert dazu sehr rein in unsere nationalen Rechtsordnung mithilfe der Menschenrechte. Ich frage mal umgekehrt, gab es das eigentlich schon mal, dass die Politik, also einzelne Staaten, so wirklich Druck machen auf den Gerichtshof? Und ist das gerade vielleicht auch so eine Tendenz, dass da Menschenrechte ein bisschen unter Druck sind, wenn Gerichte eben sagen wollen, hier gibt es einen Standard, da müsst ihr euch alle dran halten, auch wenn ihr natürlich demokratisch entscheiden dürft, was ihr in euren Ländern macht?
Also ich würde sagen, wenn ich als Menschenrechtsanwalt die Beschwerde schreibe und ich gewinne, dann ist ja mein Gegner der Staat, ja, die jeweilige Staatsregierung. Und wenn die verliert, dann sieht die das halt manchmal auch nicht ein. Und dass es Reaktionen darauf gab, die gab es zum Beispiel auch massiv in Großbritannien eine ganze Weile lang. Ja, immer wieder und gerade auch aufgrund dieses Urteils, das Sie angesprochen hatten, wo sich auch die Richter gesagt haben, das finden wir jetzt aber nicht so gut. Also ich hatte es schon gesagt, nach dem Caroline von Hannover Urteil gab es auch murrende Stimmen aus dem Bundesverfassungsgericht. Der EGMR solle sich doch vielleicht mit den Staaten befassen, wo echt Menschenrechte verletzt werden und jetzt nicht eine Abwägung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht, die der Bundesverfassungsgericht ja erkannt und gesehen und praktiziert hatte, einfach anders machen. Also das wird es immer wieder geben und das ist, glaube ich, aber auch die Natur eines solchen Gerichts, das nun mal Staaten verurteilt. Und dass die das dann manchmal nicht kommentarlos hinnehmen, ist so. Wir hatten mal eine Zeit, da ist der EGMR so mit Arbeit belastet gewesen, 2011 mit einem Backlog von 161.000 unbearbeiteten Beschwerden bei 30.000 bis 40.000 neuen im Jahr, wo diese Staaten sich auch mal ein bisschen zusammengetan hatten. Dazu gehörte dann auch damals Russland und die hatten sowieso keine Lust mehr auf diese vier Urteile des EGMR, haben gesagt, die schaffen das eh nicht mehr, wir machen den EGMR jetzt zu einer Gutachterinstanz. Da könnten dann die obersten Gerichte der Staaten immer mal beim EGMR ein Gutachten beauftragen, wie die konventionsrechtliche Rechtslage ist und dann kann sich das oberste Gericht des Staates überlegen, wie es damit umgeht. Solche Versuche gab es immer, da hat sich der Europarat geschlossen zusammengestellt und gesagt, nein, der EGMR hat so viel Beschwerden, weil es ein Erfolgsmodell ist, weil es den Beschwerdeführern hilft, ihre Rechte durchzusetzen und hat gesagt, wir machen weiter, wir reformieren das System, damit wir unseren Backlog runterkriegen. Also von daher würde ich mal sagen, es gab immer schon Widerstand gegen das, was vom EGMR kommt. Aber gleichwohl, was Sie jetzt gerade sagten, würde ich auch ein Stück weit unterschreiben, Menschenrechte kommen. Und das würde ich jetzt durchaus sagen, national und international. Vielleicht überhaupt das Rechtsstaatsprinzip als solche. Rechtsstaatlichkeit kommt unter Druck. Demokratie kommt unter Druck. Damit kommt unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung unter Druck. Das ist, glaube ich, schon ein Zeittrend. Das gibt viele unzufriedene Bürger, die der Meinung sind, was soll das Ganze mit der Demokratie? Wir brauchen jetzt den harten Durchgriff, die vielleicht bisschen vergessen und für selbstverständlich erachtet haben, wie selbstverständliche Freiheitsrechte sie haben und sich dann durchaus auch mal einen starker durchgreifenden Staat, der auch in Freiheitsrechte eingreift, wünscht. Den würde ich manchmal gerne, die ein oder andere Erfahrung, die ich in solchen Ländern gemacht habe, in denen Freiheitsrechte von Bürgern nicht mehr zählen, würde ich den mal gerne wünschen. Guckt euch das mal an, wie sich das dann anfühlt, wenn eure persönliche Freiheit nämlich auch vollständig beschränkt wird und ihr habt aber erstmal eingewilligt. Das ist durchaus so eine mahnende Stimme, die ich mal so, die ich vielleicht auch als Präsident des Deutschen Anwaltsvereins hier mal hissen will und sagen würde, Achtung, nehmt Rechtsstaatlichkeit und eure Freiheitsrechte nicht für so selbstverständlich. Das ist so, wenn Sie Geld haben, merken Sie nicht, was Geldnot ist. Wenn Sie Essen haben, merken Sie nicht, was es heißt, Hunger zu haben. Und wenn Sie halt Freiheit und Rechtsstaatlichkeit haben, dann vergessen Sie auch irgendwann mal, wie wichtig das ist. Also deswegen gibt es diesen Trend und da kann ich ganz deutlich sagen, auch der DRV wird sich dagegen immer einsetzen und ich persönlich auch, wenn Menschen vergessen, wie wichtig diese Freiheitsrechte sind, die auch in der EMRK gesichert werden. Diesem Trend gilt es zu begegnen und den gibt's. Da gebe ich Ihnen recht, der Druck nimmt zu. Umso wichtiger ist es, glaube ich, eben auch, dass wir uns ganz klar äußern, auch in Deutschland. Ja, wenn wir in Deutschland Rechtsentwicklungen haben, wo wir ins Europarecht gucken und sagen, das passt jetzt nicht mehr mit dem Europarecht, dann finde ich zum Beispiel auch schwierig, wenn man sagt, dann machen wir halt das Europarecht nicht. Dann machen wir es halt eben einfach anders. Ich bin immer dafür, wenn das Europarecht nicht ganz passt, wir haben Migration angesprochen, da muss man mal drüber nachdenken. Was kann man an den europarechtlichen Vorschriften zum Migrationsrecht im Rahmen des rechtsstaatlichen Verfahrens ändern, im europäischen Konsens und dann diese Anpassung vornehmen. Aber nicht einfach sagen, Europarecht ist mir egal, was der EuGH entschieden hat, interessiert mich nicht. Was der EGMR entschieden hat, interessiert mich nicht. Ja, wenn in Deutschland irgendwann mal einer sagt, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, interessiert mich nicht, dann wird es gefährlich. Und das gilt natürlich im gleichen Maße auch überregional, weltweit und in Europa.
Nun ist ja so, dass wir hier in der Redaktion, wir fahren oft nach Straßburg, beobachten die Verhandlungen, berichten dann eben auch über die Entscheidungen des EGMR und das macht ungeheuren Spaß. Es ist sehr international, die Fälle sind oft auch sehr beachtenswert, sehr philosophisch auch in ihren Fallkonstellationen, in ihren Fragestellungen. Aber wie kamen Sie denn eigentlich dazu, als Anwalt die Fälle von Menschen zu vertreten, die sagen, ich bin in meinen Rechten aus der EMRK verletzt?
Naja, wie das immer so ist, jedes Rechtsgebiet hat so eine sehr individuelle, auch von Zufall gespickte Vergangenheit. Meine ist das deutsche Restitutionsrecht. Ich habe, seit ich Anwalt bin, 1993 in einer hochspezialisierten Kanzlei für offene Vermögensfragen gearbeitet, also die ganzen Restitutionsansprüche aus den drei Verfolgungsepochen der deutschen Geschichte, Drittes Reich, sowjetische Besatzungszeit und DDR-Zeit. Hatte damit sozusagen, wenn man so will, damalige historische Menschenrechtsverletzungen vor mir und habe das eben jahrelang gemacht. Jetzt beschäftige ich mich mit den aktuellen Menschenrechtsverletzungen. Das Instrument dazu, also die EMRK und die Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, im Übrigen auch die Verfassungsbeschwerde, das mache ich ja auch noch, die kommen aber auch genau aus praktischen Fällen aus diesem Bereich. Also ich habe meine ersten Verfassungsbeschwerden und eben auch jene vorher zitierte erste Menschenrechtsbeschwerde 1997 geschrieben in einer Frage der offenen Vermögensfragen. Also wenn man so will, Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit und dann der deutsche Staat, der da bestimmte Wiedergutmachungsgesetze macht. Und da ging es um die Auslegung dieser Wiedergutmachungsgesetze und die Anwendung dieser Wiedergutmachungsgesetze. Das hat mich deswegen besonders schnell zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht, weil der deutsche Gesetzgeber damals in den ganzen offenen Vermögensfragen die Berufungsinstanz gestrichen hat. Also es gab keine Berufung, weil man sagte, diese offenen Vermögensfragen, die sind ein Investitionshemmnis in den neuen Bundesländern, diese Restitutionsansprüche, das muss schneller entschieden werden. Also gab es nur eine Tatsacheninstanz, Verwaltungsgericht, ja, eine Tatsacheninstanz für Sachverhalte, die über ein halbes Jahrhundert zurücklagen häufig. Ganz schwierigen Beweismitteln, über die im Fall des Dritten Reichs die Konzentrationslager und der Zweiter Weltkrieg hinweggegangen sind. Eine einzige Tatsacheninstanz. Und dann gab es nur eine Zulassungsrevision zum Bundesverwaltungsgericht mit einer Zulassungsquote von deutlich unter 10%. Und dann waren wir ganz schnell beim Bundesverfassungsgericht mit leider auch natürlich einer sehr geringen Erfolgsquote und häufig einem unbegründeten Nichtannahmebeschluss. Und dann standen die Mandanten da und hatten eigentlich eine Sachverhaltsinstanz gehabt, eine Revisionszulassung, die nicht zugelassen wurde, eine Verfassungsbeschwerde, die nicht zugelassen wurde, gesagt, das kann es doch wohl nicht sein. Und so habe ich dann die EMRK und den EGMR gefunden. Und dieser erste Fall, den kann man auch noch bei JuDoc nachgucken, war Witter gegen Deutschland. Ich habe ihn zwar nicht gewonnen, aber er hatte erstmal einen sehr erfolgreichen Verlauf, wurde vom EGMR, also von der Kommission angenommen, dem EGMR vorgelegt. Es gab ein Zwischenurteil über die Zulässigkeit, wo eine mögliche Verletzung des Eigentumsrechts aus der Konvention in diesem Urteil stand und wo dann sogar die beiden Parteien, Regierung und mein Mandant, aufgefordert wurden, über einen Vergleich nachzudenken. Das war so ein erstes Schlüsselerlebnis und dann habe ich aus diesem Bereich mehrere solche Beschwerden gemacht und habe da gedacht, ach, das ist ja toll, du kannst ja immer noch, selbst wenn du in Deutschland alles verloren hast, einschließlich Bundesverfassungsgericht, geht da beim EGMR noch was und das hat mich so fasziniert und dann habe ich angefangen, viel Ausbildung zu machen mit der IAZ-Stiftung in osteuropäischen Staaten, in denen natürlich die Verurteilungsquoten viel höher sind, den Anwälten das Handwerkszeug an die Hand zu geben, in der Türkei, in Georgien, wo es gerade jetzt auch wieder rechtsstaatlich brennt, in solchen Staaten ihre Rechtsstaatsprobleme zu lösen mit Hilfe der EGMR-Beschwerde. So war so ein bisschen der Weg.
Beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof geht immer noch was. Das finde ich ist ein schöner Schlusssatz für unser Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Anwaltsvereins und dem Menschenrechtsanwalt Stefan von Raumer. Wir haben gesprochen über 75 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Herr von Raumer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem tollen Thema.
Ich fand es auch sehr interessant. Muss noch über vieles nachdenken, was Sie so gesagt haben.
Sehr schön. Wunderbar.
Ja, und das war er schon, unser Podcast, die JustizreporterInnen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit an die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Max Bauer. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.